Frühjahr 1933. Wenige Wochen sind seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland vergangen. Am Berliner Robert-Koch-Institut verlieren mindestens 12 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stellen. Ihnen und Ihren Familien ist dieser Podcast gewidmet.
Herzlich willkommen zur dritten Folge der Erinnerungszeichen, dem Podcast aus dem Museum im Robert-Koch-Institut. Mein Name ist Benjamin Kunz. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und Medizinhistoriker und arbeite seit rund 10 Jahren am RKI. In dieser Episode möchte ich Ihnen die Lebensgeschichte von Ulrich Friedemann vorstellen. Dieser war zum Zeitpunkt seiner Entlassung mit knapp 56 Jahren nicht nur der älteste unter den vertriebenen jüdischen RKI-Mitarbeitenden, sondern wahrscheinlich auch derjenige mit der höchsten wissenschaftlichen Reputation. Nicht ohne Grund wurde er in dem von Isidor Fischer noch 1932-33 herausgegebenen biografischen Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten 50 Jahre aufgeführt. 18 Jahre lang hatte er als Leiter der klinischen Abteilung des RKI am Rudolf-Virchow-Krankenhaus gearbeitet. Gleichzeitig war er außerordentlicher Professor an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität gewesen und hatte an der Charité Vorlesungen über Infektionskrankheiten gehalten. Unter welchen berühmten Bakteriologen Ulrich Friedemann in jungen Jahren gearbeitet hatte, wie es dazu kam, dass er die Witwe eines verstorbenen RKI-Kollegen heiratete und wie es ihm gelang, seine Karriere nach 1933 in England und den USA fortzusetzen. Das erfahren Sie in dieser Folge.
Ulrich Friedemann kam am 7. Mai 1877 in Berlin als zweites Kind der jüdischen Eheleute Edmund und Auguste Friedemann, geborene Skolny, zur Welt. Der Vater war promovierter Jurist und zu jener Zeit Assessor am Berliner Stadtgericht. Später habilitierte er sich, wurde Stadtverordneter, Notar und Justizrat. Zudem war er schriftstellerisch tätig und einer der Initiatoren des 1890 gegründeten Vereins zur Abwehr des Antisemitismus. Auch Mutter Auguste war sozialpolitisch aktiv. Sie war lange Zeit Vorsitzende des Damenkomitees des Berliner Vereins für Volkserziehung und engagierte sich im Pestalozzi-Fröbel-Haus, in dem junge Frauen zu Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen ausgebildet wurden. Dabei hatte sie selbst 5 Kinder. Neben Sohn Ulrich die Töchter Käthe und Eva sowie die beiden Söhne Helmut und Max.
Das Medizinstudium führte Ulrich Friedemann an die Universitäten von Freiburg, Berlin und Heidelberg. Er promovierte im Jahr 1900 bei dem am Städtischen Krankenhaus am Urban in Berlin tätigen Pathologen Karl Bender. Die Arbeit über die Veränderungen der kleinen Arterien bei Nierenerkrankungen erschien noch im selben Jahr als Aufsatz in dem von Rudolf Virchow begründeten Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. Seine klinische Ausbildung erhielt Friedemann daraufhin bei Ernst Neisser in Stettin, bei Bernhard Naunün in Straßburg sowie bei Friedrich Kraus in Berlin. Schließlich wandte er sich der Bakteriologie zu und wurde Assistent bei Paul Ehrlich in Frankfurt. Zurück in Berlin war er als Leiter der bakteriologischen Abteilung im Hygienischen Institut der Universität tätig. Zunächst bei Max Rubner, später bei Karl Flügge, den beiden Nachfolgern von Robert Koch auf dem Lehrstuhl für Hygiene. In dieser Zeit veröffentlichte er ein Taschenbuch der Immunitätslehre und wurde Gründungsmitglied im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie. Im Jahr 1908 habilitierte er sich. 3 Jahre später wurde er zum Leiter der bakteriologischen Abteilung des städtischen Krankenhauses Moabit ernannt.
Im Jahr 1915 übernahm Ulrich Friedemann die Leitung der klinischen Abteilung des Robert-Koch-Instituts im Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Dieses war zwischen 1898 und 1906 als viertes städtisches Krankenhaus in unmittelbarer Nähe des im Jahr 1900 fertiggestellten Neubaus des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten, wie das RKI zu Beginn offiziell hieß, eröffnet worden. Die Gründung der klinischen Abteilung war noch von Robert Koch selbst initiiert worden. Sie umfasste getrennte Infektionsstationen für Männer und Frauen, das Reichsseuchenhaus für Patienten mit Fleckfieber, Cholera oder Pocken und zeitweilig eine Tuberkuloseabteilung. Der erste Direktor der klinischen Abteilung am Standort des Virchow-Krankenhauses, Georg Jochmann, war zugleich Mitglied des RKI und auch das Laboratorium und das eigene Sektionshaus wurden von dort betrieben. Friedemann wurde zu Jochmanns Nachfolger, nachdem sich dieser zu Beginn des Ersten Weltkriegs bei der Behandlung russischer Kriegsgefangener mit Fleckfieber infiziert hatte und an der Krankheit gestorben war. Friedemann publizierte in seinen ersten Jahren am RKI unter anderem über seine tierexperimentellen Untersuchungen zum Übertragungsweg der Pocken sowie zur Serumtherapie der Grippe, die sich zum Ende des Ersten Weltkriegs zu einer Pandemie ausweitete. In der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft hielt er am 17. Januar 1918 einen Vortrag zur Diphtherie-Diagnose.
Seit April 1995 ist das ehemalige Rudolf-Virchow-Krankenhaus Teil der Charité und trägt den offiziellen Namen Charité Campus Virchow Klinikum. Im Jahr 1998 wurde die ehemalige klinische Abteilung des RKI, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht mehr zum RKI gehörte und später als zweite medizinische Klinik des Rudolf-Virchow-Krankenhauses fortgeführt wurde, als medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie der Charité angeschlossen. Professor Norbert Suttorp ist seither Direktor der Klinik. Mit ihm habe ich über die Geschichte der Klinik, über die Forschungsschwerpunkte Ulrich Friedemanns und die heute bei seiner Arbeit im Fokus stehenden Krankheitsbilder sowie aktuelle Herausforderungen gesprochen. Sehr geehrter Herr Professor Suttorp, was sind denn die häufigsten Infektionskrankheiten, an denen die Patientinnen und Patienten leiden, die in Ihrer Klinik behandelt werden?
Ach, das Infektiologie ist ein buntes Fach und es gibt viele Diagnosen und viele Patienten haben Lungenentzündung oder Nierenbeckenentzündung. Tuberkulose kommt immer noch relativ häufig vor, HIV plus Komplikationen ist bei uns im Krankenhaus. Dann gibt es auch die Krankenreiserückkehrer mit Malaria oder Typhus. Und meinetwegen, es gibt diese Nachweis von Bakterien im Blut, ist für uns auch besondere Krankheit, die Richtung Sepsis geht. Dann haben wir auch häufig mit Fieber unbekannter Ursache zu tun. Fieber Unknown Origin heißt das für vornehme Leute. Da ist schon eine Diagnostik gelaufen und es ist unklar, warum ein Patient Fieber hat. Und das kann entweder eine bisher unerkannte Infektionskrankheit sein, kann aber auch eine Autoimmunkrankheit sein oder eine Tumorkrankheit sein. Und auch da zeigt sich, dass der Infektiologe eigentlich ein guter Internist sein muss und vieles übersehen muss. Wir verbringen auch viel Zeit damit, das sogenannte Antibiotic Stewardship zu betreiben. Da geht es um den sinnvollen Einsatz von Antibiotikum in einem Großklinikum. Jeder Arzt darf Antibiotika verschreiben, aber nicht jeder macht es richtig. Es wird häufig zu viel und zu lange verschrieben, zu breit angelegte Antibiotika werden verschrieben. Und wir gehen auf alle Intensivstationen und auf Schwerpunktstationen im ganzen Klinikum mit den 3000 Betten und beraten die Ärzte, wie man Antibiotika verbessern kann. Da geht es um Antibiotika in der Breite zu reduzieren, die Dauer zu beenden oder umzusetzen oder auf Interaktionen zwischen verschiedenen Antibiotika oder anderen Medikamenten zu achten.
Ja, da Sie jetzt ein paar Mal Antibiotika genannt haben als Stichwort, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Ich meine, wir sprechen ja auch über die Geschichte Ihres Hauses und insbesondere über die Person Ulrich Friedemann. Und welche Mittel stehen denn Ihnen und der modernen Medizin speziell in Ihrer Klinik, in der Infektiologie zur Verfügung, die es zu der Zeit, als Ulrich Friedemann an Ihrer Stelle gewirkt hat, nämlich von 1915 bis 1933 noch nicht gab? Und ich denke, da sind ja die Antibiotika sozusagen, stehen da ja wahrscheinlich an vorderster Stelle.
Ja, Antibiotika ist ein wichtiges Stichwort, das ist völlig klar. Das Penicillin war entdeckt zu der Zeit und Salvarsan gab es ja auch. Das war ein Medikament gegen Syphilis. Das hatte mäßige Wirkung und viele Nebenwirkungen. Und meinetwegen, die ersten Antibiotika, die verfügbar waren, waren ja die Sulfonamide von Dokmank und Penicilline, das war so 36, und Penicilline kam noch später. Ja, das ist eigentlich der spielentscheidende Unterschied. Infektionskrankheiten lassen sich in der Regel kausal behandeln, ist ein dankbares Fach. Ich habe einen Erreger, ich weiß, welches Antibiotikum passt, ich gebe es und der Patient wird besser. Was will man mehr? Ja, und in dem Sinne ist es natürlich, Antibiotika ist der größte Unterschied. Natürlich hat sich die Medizin insgesamt entwickelt. Die Mikrobiologie ist ein breit gefächertes Fach geworden und die Virologie ist ein breit gefächertes Fach geworden mit einer sehr aufwendigen Diagnostik. Und die Medizin ist besser geworden. Damals ging Beatmung war nicht bekannt und Organersatzverfahren waren nicht bekannt. Und meinetwegen CT oder sowas, Bildgebung und MRT waren nicht bekannt und eingesetzt. Und in dem Sinne habe ich es sozusagen viel besser. Ich bin 1999 hier angefangen an der Charité und bin berufen worden auf den Lehrstuhl für Infektiologie. Und das war damals der einzige unabhängige Lehrstuhl, C4-Lehrstuhl für Infektiologie. In dem Sinne ist mir schon klar, dass Herr Friedemann da große Spuren hinterlassen hat und dass sich die Fußstapfen da auch hauptsächlich sinnvoll ausfüllen kann.
Ja, Sie sind ja speziell ein Experte für schwere Infektionen der Atemwege, für Lungenentzündung. Als Ulrich Friedemann Ihr Vorgänger war, hatte er es ja ab 1918 mit der sogenannten spanischen Grippe zu tun, die weltweit Millionen Menschen dahinraffte. Seit einem Jahr hält uns ja nun das neuartige Coronavirus buchstäblich die gesamte Welt in Atem. Inwiefern kann man aus Ihrer Sicht diese beiden Pandemien dann miteinander vergleichen?
Ja, es gibt Ähnlichkeiten und es gibt natürlich viele Unterschiede. Die Ähnlichkeiten sind schnell gesagt. Es wird über Atemwegssekrete übertragen. Das gilt für beide. Und auch damals hat man so ähnlich reagiert wie gesellschaftliches Leben runterfahren, was aber gar nicht so gut ging, weil es zu Anfang ja auch noch Krieg war und Soldaten hin und her geschifft wurden. Und auch das Wellenförmige kennen wir ja jetzt, auch die spanische Grippe verlief in mehreren Wellen. Die Unterschiede ist, die spanische Grippe war viel, viel krasser. Und in dem Sinne haben wir es noch relativ gut heute mit Corona. Damals sind ja irgendwie 40, 50 Millionen Leute an der spanischen Grippe verstorben. An Covid-19 sind es jetzt so circa 2,5 Millionen. Mhm. Völlig unterschiedlich ist auch, dass von der spanischen Grippe viele Jugendliche betroffen waren. Und das ist ja im Gegensatz zu Covid ganz anders. Es fällt auch auf, meinetwegen, bei der Influenza, bei der spanischen Grippe, da gibt es sowas wie sequenzielle Infektion. Wenn Influenza da war, besteht eine Immunparalyse in der Lunge und es gibt Sekundärinfektionen. Das ist bei Covid gar nicht so ausgeprägt. Und Covid hat wieder als Besonderheit, dass es so stark die Blutgerinnung aktiviert, um ein Beispiel zu nennen. Und der große Unterschied, der größte Unterschied ist natürlich der Stand der Biowissenschaften. 1918 war natürlich das Prinzip Impfung bekannt. Jenner hatte ja schon lange vorher gelebt. Aber jetzt so schnell einen wirkungsvollen Impfstoff auf den Weg zu bringen, da war die Wissenschaft einfach überfordert. Es gab sowas wie passive Immunisierung gegen Diphtherie mit dem Antitoxin von Paul Ehrlich. Das waren alles so Impfungen, Versuche im ganz frühen Stadium. Und bei Corona haben wir auch Glück gehabt, dass es schon so viel Vorwissen gab über SARS-1 und über das MERS-Virus und man kannte das Spike-Protein schon kristallographisch und dreidimensional. sodass es die Ausgangsbedingungen von der Wissenschaft und vom Kenntnisstand einfach 100-mal besser war bei dieser Pandemie als im Vergleich zur spanischen Grippe.
Aber das heißt, in Ihrer Klinik wurden und werden auch immer noch Patienten mit schweren Covid-Verläufen behandelt oder sind die woanders untergebracht an der Charité?
Nee, die werden bei uns natürlich schwerpunktmäßig behandelt. Bloß es waren zu Peakzeiten so viele, das können wir alleine gar nicht. Aber richtig ist, zu Peakzeiten, ich war allein für 8 Covid-Stationen zuständig. Es gibt ja Covid-Normalstationen, Covid-Intensivstationen, Covid-Aufschubstationen. Aber die Charité hat allein 160 Intensivpatienten mit Covid, die beatmet waren. Und 40 von den 160 reichte die Beatmung nicht mehr, sodass bei denen das ECMO lief, dieses extrakorporale Lungenersatzverfahren. Und das zeigt, das ist etwas, das muss ein ganz Klinikum stemmen. Das kann dann eine Infektiologie, egal wie groß sie ist, alleine dann doch nicht. Wir haben eine eigene Intensivstation, was ganz ungewöhnlich ist, also Infektiologie in Deutschland, mit 18 Betten. Und wir haben jetzt auch noch 16 Patienten, die wegen Covid beatmet sind. Und wir haben auch davon 12 an der ECMO. Und das sind 1-2 andere Patienten, die sind an der ECMO, die warten auf eine neue Lunge. Also eine Pandemie bestreiten ist für eine Infektiologie ein bisschen eine Nummer zu groß. Da braucht man die Hilfe des Gesamtklinikums.
Und vielleicht nochmal als letzte Frage, die Nähe zum Robert-Koch-Institut. Hat das was in Ihrem Alltag zu tun? Man muss ja wirklich von Ihrer Klinik aus nur einmal über die Straßenseite gehen und dann ist man schon am Nordufer. Haben Sie dadurch, durch diese räumliche Nähe, einen engeren Kontakt zu den Kollegen im Haus als jetzt andere Infektiologen in Deutschland oder gibt es dieses historische Gewachsene gar nicht mehr?
Ja, da sind 2 verschiedene Aspekte drin. Zum einen, heute macht man eine Videokonferenz und die kann man aus San Francisco machen oder über die Straße weg. Das ist alles das Gleiche geworden. Das Zweite ist, frühere Infektiologen waren sehr stark auch mikrobiologisch orientiert und die Mikrobiologie war häufig im Robert-Koch-Institut und dann ist dann der Infektiologe mit mikrobiologischen Kenntnissen rübergegangen und hat sich auch die Kulturen angeschaut. Das ist heute nicht mehr so. Das ist anders organisiert und die Ausrichtung ist ja ganz anders. Das Robert-Koch-Institut ist ja eher epidemiologisch unterwegs, ist auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst zuständig und eine Infektiologie ist ja eigentlich so auf der kurativen Seite, auf der diagnostizierenden und heilenden Seite der Medizin. In dem Sinne hat sich das einfach über die Jahre und Jahrzehnte weiter ausdifferenziert.
Und dann habe ich gleich noch einen Gesprächspartner, nämlich den Kinderarzt Thomas Abel. Thomas, wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns auch. Du bist, das darf ich verraten, 74 Jahre alt und du hast in den 1970er Jahren als junger Arzt am RKI und am Virchow-Krankenhaus gearbeitet. Du hast zwar auch nicht mehr Ulrich Friedemann kennengelernt, denn so alt bist du jetzt ja auch wieder nicht, aber du kannst uns vielleicht ein bisschen etwas aus deinem damaligen Arbeitsalltag erzählen. Schön, dass du da bist.
Ja, also das ist ein für mich auch interessanter Einstieg nochmal in die persönliche Geschichte und auch ein bisschen in die Medizingeschichte. Ich habe 1973 als Medizinalassistent in der zweiten inneren Abteilung des Virchow-Krankenhauses gearbeitet. Das war die Infektionsabteilung. Ich habe von Kollegen und Freunden gehört, dass dort eine interessante Arbeit möglich ist und habe dort in den 4 Monaten, die ich dort gearbeitet habe, sehr viel klinisches Denken und Arbeiten, aber insbesondere infektiologisches Denken und Arbeiten kennengelernt. Eindrucksvoll war für mich der damalige Chefarzt, Privatdozent Dr. Pohle, ein Schüler von F.O. Höring, was er immer wieder gern betont hat. Und was ich da ebenfalls gelernt habe, dass es zwischen der zweiten inneren Abteilung vom Virchow-Krankenhaus und dem RKI eine ganz enge Verbindung gab. Das heißt, wir haben in der Woche 2-mal eine klinisch-bakteriologische Besprechung gehabt. Da kam dann Professor Steib vom RKI rüber, der war für die bakteriologische Diagnostik verantwortlich. Und die Kollegen der zweiten Inneren, die standen dann zusammen in dem sogenannten Stationslabor im Haus B und haben dann die einzelnen infektiologisch interessanten Fälle besprochen und auch die aktuellen Befunde, die zum Teil gerade eine Stunde vorher erhoben worden sind, dann miteinander bedacht und besprochen. Und ich habe dann nach Einweisung meines supervidierenden Stationsarztes auch sehr schnell mich in die bakteriologische Diagnostik mit eingearbeitet. Das ist einfach die Pohlsche oder die Höringsche Schule gewesen, dass die Assistenten und die Medizinalassistenten klinisches Untersuchungsmaterial von Patienten frisch innerhalb von Stunden in diesem Stationslabor auf verschiedenen Nährböden verimpft haben und insbesondere auch die Blutkulturen selbst angelegt haben. Vielleicht für Interessierte kurz zur Erklärung. Diese sogenannten Agar-Guss-Blutplatten waren was Besonderes. Da musste man den Agar, der ein Röhrchen war, also eine halbfeste Masse, über einer Flamme verflüssigen und dann mit dem Blut von Patienten vermischen. Und das Ganze wurde dann in Petrischalen gegossen, also in flache, runde Schalen. Und am nächsten Tag konnten dann die kundigen Augen der MTAs oder des Bakteriologen dann feststellen, ob dort Krankheitserreger aus dem Blut der Patienten sich vermehrt hatten und erkennbar waren. Und das war für die damalige Zeit die schnellste und auch die exakteste Diagnose einer Sepsis.
Und das Ganze, wenn wir uns das jetzt vorstellen im Kontext dieser Podcast-Folge zu Ulrich Friedemann, das wird 40 Jahre zuvor unter Friedemanns Leitung sehr ähnlich gewesen sein, weil F.O. Höring und der Privatdozent Pohl, das waren die direkten Nachfolger sozusagen von Ulrich Friedemann. Also mit der Pause der Nazi-Zeit, ja. Da ruhte das ja irgendwie. Mhm. Aber in den 50er Jahren war dann F.O. Höring sozusagen der erste Nachfolger von Friedemann, ja, in dieser Position.
54 ist ja dort Chef geworden. F.O. Höring ist 1954 dann Chef geworden von der zweiten Inneren und ist dann in den 60er Jahren dann abgelöst worden von Pohle. Und Pohle war sozusagen sein letzter Schüler und hat ihn sehr geehrt, was man auch an seinem Artikel zum 80. Geburtstag von F.O. Höring gut nachlesen kann.
Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja nicht in Berlin wohnen? Wir befinden uns jetzt ja gerade für diese Aufnahme im Museum im Robert-Koch-Institut am Standort Nordufer, am Hauptstandort in der Nähe des Berliner Westhafens. Und man muss ja hier nur einmal über die Straße gehen, über die Föhrerstraße, und befindet sich ja dann auf dem Gelände des ehemaligen Rudolf-Virchow-Krankenhauses, was heute ja zur Charité gehört, der Virchow-Campus. Mhm.
Also ich habe das ja dann selbst sozusagen diesen täglichen Gang vom RKI ins Virchow-Krankenhaus gemacht. Das war dann sicherlich für die Autofahrer, die dann die Führerstraße lang kamen, immer ein merkwürdiges Bild, wenn Ärzte und MTAs dann über die Straße huschten, alle in weißen Kitteln mit entsprechenden Gerätschaften dabei. Und direkt sozusagen über die Straße drüber war dann in der Mauer des Krankenhauses eine Pforte eingelassen. Diese Pforte beruhte auf einem Vertrag zwischen Virchow-Krankenhaus und RKI, um den schnellen Zugang von beiden Seiten zu gewährleisten. Und da hatte dann jeder, der da befugt war, einen Schlüssel dafür und konnte dann eben auf kurzem Weg direkt dann ins Virchow-Krankenhaus rein. Und das war also mein morgendlicher Spaziergang.
Und du hast mir anekdotisch im Vorgespräch erzählt, dass du festgestellt hast, dass du sogar noch diesen Schlüssel besitzt, ja, aber wir können alle beruhigen, er passt nicht mehr.
Passt nicht mehr. Ich habe mich davon überzeugt, dass der Schlüssel da ausgewechselt wird. Ich weiß nicht, ob das damals vor 40 Jahren so ein Andenken war oder ob ich es einfach sozusagen im Zusammenhang mit dem Verlassen des RKIs und dem Wechsel in die Kinderklinik Wedding, ob ich es einfach vergessen habe.
Ja. Nochmal zu deiner Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zweimal hier am RKI bzw. am Virchow-Krankenhaus gearbeitet. Also einmal kamst du für die 4 Monate als Medizinalassistent, da war aber dein Arbeitgeber sozusagen das Virchow-Krankenhaus, da hast du das RKI sozusagen von der anderen Seite erlebt, ja, und dann 4, 5 Jahre später warst du ja RKI-Mitarbeiter.
Ja, ich bin dann sozusagen auf Empfehlung von dem Chefarzt Pohle, bin ich für ein halbes Jahr nach Hamburg gegangen, ans Bernhard-Noch-Institut, auch dort an die klinische Abteilung von Professor Mohr. Und von dort aus bin ich dann zurück sozusagen ins RKI, ins Mutterhaus könnte man ja fast sagen, gekommen, 1975 dann, und habe dann hier bis 1978 gearbeitet. Ja, und dann habe ich praktisch diese Zusammenarbeit von der anderen Seite erlebt. Ich habe dann die bakteriologische Diagnostik dann übernommen und dann mich wieder sozusagen mit den bekannten Kollegen dann täglich dann wieder gesehen und auch die Besprechung gemacht und auch auf Station zum Teil selbst dann mir das Untersuchungsmaterial geholt. In meiner Medizinalassistentenzeit an der zweiten Inneren hat mich auch besonders beeindruckt die monatliche sogenannte RKI-Visite. Das war eine Gelegenheit für den Chefarzt Pole, interessante Patienten mit interessanten Krankheitsverläufen vorzustellen und umgekehrt für die Wissenschaftler, die häufig auch selbst Tropenerfahrung hatten, die infektiologische Kliniker waren, dann sozusagen an dem Nachdenken über ungeklärte Fälle teilzunehmen. Und das war also schon sehr interessant. Ich erinnere mich an den Dr. Musciano, der hier den Gelbfieberimpfstoff entdeckt hat oder entwickelt hat. Dann an Professor Rettig, der zusammen mit Frau Alexander von der FU Berlin auch ein Infektionslehrbuch erstellt hat. Dann war Professor Gillert da, der hat die serologische Abteilung gehabt. Dann Professor Quadra war dort, ein Peruaner, der also auch, ich weiß nicht mehr welche Forschung, aber langjährige Forschung hier am RKI betrieben hat. Das waren also alles ausgeprägte Persönlichkeiten, die dann also mit den Klinikern zusammen überlegten, nachdachten, Vorschläge machten, wie man diesem Patienten helfen könnte und wie man ihn behandeln könnte.
Und das heißt, hier in der Klinik, also die war, hatte ja immer die Tradition, das war, wenn ich richtig informiert bin, sogar deutschlandweit die größte und wichtigste infektiologische Klinik lange Zeit.
Ja, es gab noch Tropenmedizinisches Institut und so weiter in Tübingen, natürlich Tropeninstitut in Hamburg, was sicherlich von seinen wissenschaftlichen und Laborkapazitäten und einschließlich der klinischen Abteilung unter Professor Mohr ähnlich gut aufgestellt war wie das RKI. Also das hat denselben Zuschnitt gehabt. Ja, und dann noch das Tropenmedizinische Institut in Würzburg. Das ist also missionsärztliche Tropische Institut. Das waren so die infektiologischen Schwerpunkte in Deutschland, aber RKI mit dem RVK zusammen sicherlich die älteste und traditionsreichste Einrichtung.
Und das war einfach eine gute Symbiose wahrscheinlich zwischen RKI, der Forschung und den Patienten auf Station am
Wirken. Ja, ganz wichtig nochmal, wo das RKI immer eine sehr wichtige Hilfestellung leistete, wenn in den 70er Jahren doch nochmal ein klinischer Verdacht auf eine Pockenerkrankung geäußert wurde, dann kam der Dr. Gelderblom als elektronenmikroskopisch Erfahrener rüber, holte sich dann selbst sein Untersuchungsmaterial und gab dann, ich habe es nur so erlebt, dann nach 1-2 Stunden dann Entwarnung, keine Pockenviren, und das war dann immer sehr, sehr beruhigend. Also Gelderblom war interessant, der kam oft mit einer Lederhose an, war eine Persönlichkeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Lange Zeit war Ulrich Friedemann Junggeselle geblieben. Zumindest war er auch mit Mitte 40 noch unverheiratet. Dann geschah Folgendes. Im Dezember 1924 war der berühmte Bakteriologe und Mitbegründer der Chemotherapie in Deutschland, Julius Morgenroth, überraschend im Alter von nur 53 Jahren an perniziöser Anämie gestorben. Damals gab es für die Vitamin B12-Mangelerkrankung noch keine Therapie. Friedemann muss Morgenroth seit langem gekannt haben. Schließlich hatten die beiden zu Beginn des Jahrhunderts zur selben Zeit bei Paul Ehrlich in Frankfurt gearbeitet. Und während Friedemann jahrelang als Leiter der bakteriologischen Abteilung im Hygienischen Institut der Universität Berlins tätig war, hatte der 6 Jahre ältere Morgenroth als Direktor der bakteriologischen Abteilung des Pathologischen Instituts der Charité vorgestanden. Schließlich trafen sie sich auch am Robert-Koch-Institut wieder. Friedemann leitete ja seit 1915 die klinische Abteilung des RKI im Rudolf-Virchow-Krankenhaus, während Morgenroth 4 Jahre später die neu eingerichtete Abteilung für Chemotherapie übernommen hatte. Da Juden, wenn sie sich nicht taufen ließen, zu jener Zeit nur selten einen regulären Lehrstuhl bekamen, lehrten beide zudem als außerordentliche Professoren an der Friedrich-Wilhelms-Universität bzw. Charité. Nach dem Tod seines Kollegen Julius Morgenroth nahm Friedemann sich dessen Frau Gertrud, geborene Bijach, und ihren beiden Kindern Eva und Anton Max an. Am 29. Juni 1927, Friedemann war im Monat zuvor 50 Jahre alt geworden, heiratete er in Berlin-Dahlem die Witwe seines ehemaligen RKI-Kollegen. In der Rückschau auf ihr Leben schrieb Friedemanns Stieftochter Eva im Jahr 1979 über diese Zeit und ihren Stiefvater:
Im Jahr 1927 heiratete meine Mutter erneut. Ulrich Friedemann war seit vielen Jahren ein guter Freund der Familie. Er war ein eingefleischter Junggeselle und ein sehr zerstreuter Professor. Über diese Zerstreutheit erzählte man sich viele lustige Geschichten. Ulrich war ein gut aussehender Mann mit strahlend blauen Augen und wir Kinder hatten ihn schon immer gemocht. Er war ein ausgezeichneter Schachspieler, ein guter Bratschist und ein begnadeter Amateurmaler. Er war auch Arzt, spezialisiert auf Infektionskrankheiten. Und sein Ruhm hatte sich in der ganzen Welt verbreitet. Er reiste durch halb Europa, um Patienten zu behandeln, die von anderen Ärzten aufgegeben worden waren. Er versuchte, nicht nur die Reichen und Berühmten zu behandeln, sondern auch den Armen zu helfen. Und er verlor nie sein Mitgefühl für seine Patienten. Die komplette Umstellung seines Lebensstils fiel ihm nicht leicht. Nun musste er nicht nur das Leben eines verheirateten Mannes führen, sondern er hatte auch zwei Teenager hinzubekommen und wusste nicht recht, wie er mit ihnen umgehen sollte. Er tat sein Bestes und wir mochten ihn sehr. Aber es dauerte Jahre, bis wir eine wirklich enge Beziehung zu ihm aufbauen konnten.
Die Jahre vergingen. Ulrich Friedemann war weiterhin als Leiter der klinischen Abteilung des RKI im Virchow-Krankenhaus tätig. Ein Foto aus dieser Zeit, das Sie auch auf unserer Podcast-Homepage finden, zeigt ihn im weißen Kittel vor einem Krankenhausgebäude, umringt von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Während der Weimarer Republik gab es einen regen Austausch zwischen dem RKI und dem in New York ansässigen Rockefeller Institute of Medical Research. Im Jahr 1932 unterstützte die Rockefeller Foundation ein Forschungsprojekt Friedemanns über die Ursachen von Blutkrankheiten mit einem Zuschuss von 3000 Reichsmark. Doch alles änderte sich, als ein Jahr später die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Aufgrund des im Frühjahr 1933 verabschiedeten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums musste Ulrich Friedemann das RKI verlassen. Wenige Monate später wurde ihm aufgrund dieses Gesetzes wegen seiner nicht-arischen Abstammung auch von der Universität die Lehrbefugnis entzogen. Über die Umstände, unter denen sich ihre Eltern schon relativ bald zur Emigration entschieden, schrieb die Stieftochter Ulrich Friedemanns in ihren Lebenserinnerungen:
Im Frühjahr 1933 machten meine Mutter und mein Stiefvater eine Reise nach Wien, um zum Pferderennen zu gehen. Ulrich nahm als Urlaubslektüre ein Exemplar von Hitlers Mein Kampf mit. Da er ein sehr intelligenter und scharfsinniger Mann war, sagte er zu meiner Mutter: Wir werden Deutschland verlassen müssen, und zwar bald. Viele unserer Freunde versuchten, ihn von seiner Meinung abzubringen. Sie waren überzeugt, dass die Nazis nur eine lästige Zeiterscheinung waren, die bald wieder verschwinden würde. Wie sollte das kultivierte deutsche Volk jemals an so etwas Unsinniges und Verrohtes glauben? Aber Ulrich blieb hartnäckig. Und so blieben uns die schlimmsten Leiden später erspart. Schatten fielen auf unser glückliches Leben, dunkle Vorahnungen ereilten uns in Form von bösartigen Vorkommnissen. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nazis entbrannten und der alte Feldmarschall Hindenburg verlor immer mehr von seiner Macht an die anschwellende Flut des Nationalsozialismus. Meine Eltern verließen Deutschland gegen Ende 1933 in Richtung London.
In London konnte Friedemann seine Forschungsarbeiten als Gast des Medical Research Council an den Farm Laboratories in Mill Hill fortsetzen. Hierfür hatte sich der britische Physiologe Henry Hallett Dale persönlich stark gemacht, der 1936 zusammen mit Otto Loewi für seine Entdeckungen bei der chemischen Übertragung der Nervenimpulse den Medizinnobelpreis erhielt. Im Dezember 1934 wurde Friedemann eine außergewöhnliche Ehre zuteil. Er war nach Amerika an die Harvard Medical School eingeladen worden, um die prestigeträchtigen Dunham Lectures zu halten, eine 1924 ins Leben gerufene Vortragsreihe. Anschließend kehrte Friedemann zwar nach London zurück, 1936 emigrierte er jedoch endgültig in die USA. Gemeinsam mit seiner Frau zog er nach New York, wo er als leitender Bakteriologe am Brooklyn Jewish Hospital sowie beratend am Kings County Hospital tätig war. Er trat mehreren amerikanischen Fachgesellschaften wie der New York Academy of Sciences bei und blieb wissenschaftlich und publizistisch bis an sein Lebensende aktiv. Ulrich Friedemann starb am 16. November 1949 im Alter von 72 Jahren in New York. Ob er Deutschland und seine Heimatstadt Berlin nach 1933 noch einmal wiedergesehen hat, ist ungewiss. In einem in den Bekanntmachungen der Rudolf Virchow Medical Society in the City of New York veröffentlichten Nachruf charakterisierte der ebenfalls aus Deutschland emigrierte jüdische Mediziner Josef Berberich den Verstorbenen als einen Mann mit vielen Talenten.
Zweifellos war Ulrich Friedemann ein erfolgreicher und anerkannter Wissenschaftler. Aber er war auch in anderer Hinsicht außergewöhnlich. Er war ein guter Maler und Bildhauer, ein erstklassiger Musiker. Kammermusik war seine besondere Leidenschaft und ein hervorragender Schachspieler, der zahlreiche Partien gegen die großen Meister des Schachs gespielt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie er so viel erreichen konnte. Es war offensichtlich, dass die Natur ihn mit vielen Talenten ausgestattet hatte. Deshalb tat er alles mit Leichtigkeit, immer lächelnd und sehr bescheiden. Er zog es vor, im Hintergrund zu bleiben. Es war ein echtes Vergnügen, mit ihm zu arbeiten, wie wir Schüler ausnahmslos bezeugen können. Und es war zu jeder Zeit gewinnbringend, ihn als Berater zu haben. Er war ein außergewöhnlich netter, freundlicher und gutmütiger Mensch, der von allen gemocht und hochgeschätzt wurde. Wir beklagen in tiefer Trauer das Ableben von Dr. Ulrich Friedemann, einem herausragenden Wissenschaftler von Weltrang, einem bedeutenden Gelehrten, einem begabten Künstler und einem großartigen Menschen.
Von Ulrich Friedemann, Gertrud, wurde 84 Jahre alt. Sie lebte auch nach dem Tod ihres Mannes weiter in New York, wo sie 1966 starb. Abschließend möchte ich Ihnen noch erzählen, wie es den vier Geschwistern Ulrich Friedemanns im Leben ergangen war. Bruder Helmut, der wie sein Vater promovierter Jurist wurde, hatte als Syndikus bei der UFA Filmgesellschaft gearbeitet und war bereits 1929 in Berlin gestorben. Schwester Käthe hatte sich als promovierte Literaturwissenschaftlerin einen Namen gemacht. Sie war in den 1930er Jahren nach Palästina ausgewandert und starb nach dem Zweiten Weltkrieg. Bruder Max war wie Ulrich Friedemann Mediziner geworden und hatte als Psychotherapeut und leitender Arzt in dem von Oskar Kohnstamm begründeten Sanatorium in Königstein im Taunus gearbeitet, in dem sich viele damals berühmte Künstler von ihren Nervenleiden erholten. Mit seiner Frau Bertha, die er als seine Patientin kennengelernt hatte, emigrierte er 1939 über England in die USA, wo er in New York wieder ärztlich tätig war wie sein Bruder und erst 1978 im Alter von 96 Jahren starb. Vor dem ehemaligen Wohnhaus von Max und Bertha Friedemann in Königstein wurden 2015 zwei Stolpersteine im Gedenken an die Vertriebenen verlegt. Schwester Eva, die einzige der fünf Geschwister, die nicht studiert und promoviert hatte, war eine ausgebildete Sopranistin und lebte als Sängerin in Berlin. Sie wohnte zuletzt im Hansaviertel in der Klopstockstraße 24. Von dort wurde sie mit dem 24. Osttransport am 9. Dezember 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Podcast-Folge über das Leben von Ulrich Friedemann gefallen und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode der Erinnerungszeichen wieder dabei sind. Ein herzlicher Dank geht an Professor Norbert Suttorp und Dr. Thomas Abel, meinen Gesprächspartnern in dieser Folge. Beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen dann die Lebensgeschichte von Fritz Kaufmann. Bleiben Sie gesund. Und auf Wiederhören.
Erinnerungszeichen ist ein Podcast des Museums im Robert-Koch-Institut. Projektleitung Esther Maria Antau. Autor und Sprecher Benjamin Kunz. Introsprecher Hans-Dieter Rutsch. Sprecherin Nadine Gehr. Gastsprecherin Anke Christine Sass. Gastsprecher Ingolf Alwart. Produktion Christian Köpke und Philipp Schunke von Japola. Musik Philipp Loof.